Sie hören Was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensig.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Und deshalb habe ich mir Albin Leudl eingeladen, den, Klammer auf, nicht mehr ganz so, Klammer zu, neuen Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes, nach seiner ersten Keynote auf der DRV-Jahrestagung, die auf den Azoren stattfand. Und die Reisebranche, da müssen wir uns ja nichts vormachen, ist zurzeit in schweren Gewässern, nicht selbst verschuldet, sondern wegen der Weltlage, wegen der Energiekrise und natürlich vielen anderen kleinen Dingen. Und ich wollte von Albin mal wissen, wie er das denn so als neuer Kapitän auf der Brücke des DRV für sich so einschätzt. Ob das es genau das war, was er sich vorgestellt hat, als er sich wählen ließ.
Lieber Albin, das, was du von deinem Vorgänger Norbert Fiebig quasi ungewollt geschenkt bekamst, war der Zustand des DRV-Präsidenten im Krisenmodus.
Ja.
Hättest du dir das träumen lassen bei der Kandidatur letzten Herbst, dass es so dicke kommt, jetzt gleich am Anfang?
Nein.
Das war die kurze Antwort, mir ist das Gleiche nochmal lang.
Genau. Aber ehrlich gesagt, ich möchte nicht sagen, dass ich mich in der Krise wohlfühle, aber ich kenne Krisen und ich bin eher fast ein Schlechtwetterkapitän als ein Schönwetterkapitän.
Ja. Und das aus den Bayern, wo du gar keine Kapitänserfahrung haben kannst.
Auf Königssee natürlich.
Auf dem Schwan.
Auf dem Königssee. Nein, ich kenne das Thema Krise aus meiner jahrzehntelangen Verantwortung in der Branche, meiner Tätigkeit. Und ich entsinne mich auch ganz gut, dass das Thema Krise mich schon ganz am Anfang meiner Karriere getroffen hat.
Ah.
Und zwar war ich ja an meiner ersten Station nach dem Studium Reiseleiter bei der TUI.
Genau.
Und eine der Stationen war Mexiko. Und im Jahr 1988, glaube ich, nicht zu entsinnen, genau war es, gab es den Hurricane Gilbert.
Ja, richtig.
Und der fegte über die Halbinsel Yucatan.
Und alles weg.
Alles weg. Und das war ungefähr 4 Wochen, bevor die ersten Gäste dann kamen. Das ist ja neu damals zu der Zeit.
Genau.
Mexiko boomte. Die Region Yucatan war von einer UNO-Behörde auch ausersehen als ein Projekt, um hier Tourismus zu starten. Und dann ist wirklich von einem Tag auf den anderen der Strand weg gewesen. Und wir hatten tausende Gäste.
Der Albtraum jeden Touristikus.
Ja, und das dauerte dann auch eine gewisse Zeit. Aber dann lernten wir auch mit den Gästeerwartungen umzugehen. Und ich durfte dann die ersten Gäste betreuen.
Das heißt, das du hast dann das offizielle kleine Schäufelchen
gehabt. Genau, das war so die erste Situation der Krise. Und dann darf ich vielleicht noch eine zweite, jetzt muss ich sagen, Anekdote erzählen. Ich war auch im Laufe meiner beruflichen Laufbahn in Wien. Mhm. Damals war ich Vorstand für Marketing und Vertrieb für Neckermann Österreich.
Okay.
Und eines Nachts um 2:30 Uhr kriege ich einen Anruf von einer Kollegin, die am Flughafen Wien-Schwechat stand und sagt, Herr Leudl, die wollte mit einer Inforeise losstarten. Herr Leudl, ich glaube, wir haben ein Problem. Und welches ist es denn? Wir haben gerade die Mitteilung gekriegt um 2 Uhr morgens, dass die Aeroloid Insolvenz angemeldet hat. Und ich stehe hier mit 150 Gästen und weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich mich angezogen, aus dem Bett rausgesprungen, bin zum Flughafen Wien-Schwechat gefahren. Und das wäre der erste Flug an dem Tag gewesen. Das war auch der erste Aeroloid-Flug, der dann wirklich offiziell annulliert wurde. Und ich stand da in einer großen Abflughalle, quasi alleine mit 150 Leuten, die mich erwartungsvoll angeschaut haben, wie geht es nun weiter? Und was ich in dieser Phase gelernt habe, ist, ich habe nicht in der ersten Stunde eine Antwort gehabt. Ich habe auch nicht in der zweiten Stunde eine Antwort gehabt. Aber ich habe mich um die Sache gekümmert und habe den Menschen nicht das Gefühl, sondern die Sicherheit gegeben, dass ich mich darum kümmere und nach einer Lösung suche. Und habe den Menschen jede Stunde kommunikativ mitgenommen. Es ist mir dann gelungen, ja, über die Thomas-Cook-Verbindungen eine Kondormaschine zu organisieren. Und wir haben dann nach mehreren Stunden die Menschen, die wir dann zum Teil für ein paar Stunden ins Hotel gebracht haben, dann sicher weggebracht. Aber ich bin jede Stunde in den Mitte des Flughafens gegangen, habe gesagt, ich bin dran, bitte verlassen Sie sich drauf, wir suchen nach einer Lösung. Und das hat mich gelehrt, auf was es in der Krise ankommt. Und das habe ich gelehrt und auch gut mitbekommen in der jetzigen Krise, dass die Kommunikation mit allen Beteiligten, mit den Menschen das Erste ist. Man muss spüren, dass hier jemand dabei ist, der sich um die Sache kümmert und dem es wichtig ist und dass da Kompetenz dahinter
ist. Und das ist das Wichtige, dass der Einzelne, für den ist es eine absolute Katastrophe und dem ist es egal, ob es ein globales Problem ist oder ob da einfach nur ein Stromkabel nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ja, in der Krise liegt die Kraft und deshalb würde ich auch ganz gut finden, wenn wir uns in diesem Gespräch gar nicht so sehr jetzt auf den Krieg zwischen USA, Israel und dem Iran konzentrieren. Das ist ja auch sehr volatil. Wir haben ja gerade gehört, heute ist wieder vielleicht die Straße von Hormuz auf. Also man weiß nicht, was die nächsten Wochen uns bringen. Da ist die Reiseindustrie ja auch nach den wirklich gut gelungenen Interventionen am Anfang des Konflikts eben nur noch in der Rolle des Zuschauers mit der Faust in der Tasche, sondern sagen wir mal generell auf die herausfordernde Lage für die Branche. Die Börse ist ja da eigentlich gar kein schlechter Indikator. Mhm. Obwohl die Reiselust der Deutschen ja gefühlt immer schon auf Weltmeisterniveau war, haben wir eigentlich alle Unternehmen, die das ermöglichen, wirtschaftliche Probleme im weitesten Sinne. Also die Aktienkurse sind nicht so, wie sie sein könnten. Was sagt uns das? Wird es jetzt irgendwie einen Paradigmenwechsel geben für die ganze Branche, dass Reise vielleicht doch nicht mehr so gut funktioniert, wie sie es eigentlich nach dem Krieg vorgemacht hat?
Ich glaube nicht, dass es zum Paradigmenwechsel kommt. Das, was ich spüre, das ist aus dem persönlichen Umfeld, aber auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, dass die Reiselust der Deutschen nach wie vor ungebrochen ist. Ja? Mhm. Die Art und Weise, wie die Entscheidungen getroffen werden, die haben sich geändert. Zurzeit ist sie sehr kurzfristig, zurzeit ist sie für manche Zielgebiete zurückhaltend. Aber die grundsätzliche Reiselust der Deutschen ist ungebrochen und wir haben heute die Gelegenheit gehabt, einem Trendforscher zuzuhören, der uns auch mitteilte, dass nach seinen Prognosen die Reiseintensität, also alles, was mehr als 5 Tage ist, dass davon auszugehen ist, dass es in den nächsten 10 Jahren das auf diesem Niveau bleibt. Das heißt, man spürt in der Bevölkerung eine tiefe weitere Lust zu reisen.
Aber was natürlich man auch gesehen hat, dass in den nächsten 10 Jahren die Zahl der Reisen gar nicht mehr so groß sich ändert. Wir sind jetzt aber 68 Millionen und gehen wir auf 69 Millionen. Also der Kuchen ist verteilt.
Das liegt natürlich auch daran, dass wir, ich glaube, europaweit die höchste Reiseintensität hat. Wenn schon 80% aller über 14 Tage reisen, dann ist nicht mehr so viel nach oben Luft. Ja. Infolgedessen wird es sich um eine Verteilung handeln, was die Zielgebiete betrifft und auch Urlaubsformen.
Seit Corona lief es ja auch noch nicht so richtig wirklich rund. Umsatz, der hat sich berappelt, klar, aber die Pax-Zahlen, die gingen zurück. Ja. Und nur weil alles teurer wurde, sind die Erträge eben nicht tiefrot.
Ja.
Der Preisanstieg ist seit Jahren eigentlich so ein richtiger Gute-Laune-Killer, kann man das so sagen?
Das ist so, dass wenn Gefahr läuft, wenn dieses weiter so geht, dass Urlaub zum Luxusgut wird und zur sozialen Frage. Das gilt es natürlich zu verhindern. Es ist richtig, dass wir, was die Umsatzvolumina betrifft, ich blende den aktuellen Konflikt aus in Nahost, auf dem Weg waren 2019 zu toppen an der Stelle, aber nicht, was die Reisenden angeht. Und das ist keine schöne Situation, weil es Bevölkerungsgruppen von Urlaub ausschließt. Das sehen wir durchaus mit Sorge, bei aller Freude, dass die Umsatzhöhen erreicht werden.
Ich finde das gut, dass du das gerade so wirklich sehr deutlich gesagt hast. Urlaub darf nicht zum Luxus werden.
Nein.
So wie es ganz früher mal war, als sich nur die Oberschicht den Müßiggang erlauben durfte.
Ja, genau.
Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, bei aller Kritik am Massentourismus, die Demokratisierung des Reisens ist schließlich eine der größten Errungenschaften, die sich die touristische Industrie auch auf die Guthabenseite schreiben kann. Denn Urlaub für alle, das ist ja ein Wahnsinnseffekt. Früher auch für kleines Geld, das müssen wir jetzt in Klammern nehmen, aber immer noch so, dass die Industrie durch eben die Paketierung des Produkts, was ja. der Einzelne die konnte, Preise erzielen konnte, die nun für jeden ja. bezahlbar sind.
Ja, es liegt auch daran, warum ist Urlaub so wertvoll? Weil die Menschen auch merken, dass mit dem Abstand, den räumlichen Abstand zum Wohnort, auch der innere Abstand vielleicht von Alltagsproblemen kommt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich besser entspannen kann, mich auf andere Sachen einlassen kann, wenn ich nicht jetzt Urlaub zu Hause mache, mhm. sondern wenn ich in die Ferne fahre, in andere Länder gehe und andere Eindrücke habe. Und das ist gerade für uns Deutschen, die ja an manchen Stellen zu Miesepeterei, unberechtigterweise übrigens, ja, erneigen, ein wichtiger Faktor, dann doch mal in andere Länder zu gehen.
Ich beobachte die Reisebranche ja schon auch seit einigen Jahrzehnten von der happy, gute Laune Society. Ja. Nicht wirklich reich geworden durch das Urlaubsmachen, aber dafür im schönsten Gewerbe der Welt bis ja. hin zum, ja, wie soll man sagen, zum verschreckten Häschen fast Dauerzustand, weil die Rahmenbedingungen Jahr für Jahr herausfordernder werden. Mhm. Was denkst du, wo stehen wir heute? Wird auch der aktuelle Krieg nur eine Delle sein oder bahnt sich gerade da ein Umbruch an im Verhältnis der Deutschen zu den schönsten Tagen des Jahres?
Also da ist meine feste Überzeugung, dass es eine Delle ist. Wie ausgeprägt die ist, das können wir heute nicht sehen. Aber es, glaube ich, hat keine Auswirkung auf das Angehen des Urlaubs, wie ich einen Urlaub verleben möchte und auch wo ich einen Urlaub verleben möchte. Das ist meines Erachtens noch stabil.
Was man wohl sagen kann, die Reiseindustrie ist krisenerprobter ja. geworden. Ne? Du hast eben wunderbare Sachen geschildert. Das war damals schon am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Ja.
Heute würde man sagen, ach kaum, das ja. machen wir mal eben schnell.
Kommunizierende Röhren.
Die Professionalität, mit plötzlichen Herausforderungen so umgehen zu müssen, ja. ist stark gewachsen.
Ja, das ist so, der ist die ja. Branche gestellt, auch durch die Corona-Krise. Man ist es gewohnt, man hat Prozesse professionalisiert. Das Zusammenspiel der Beteiligten ist auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Infolgedessen ist es auch leichter, solche wirklich unvorhersehbaren Ereignisse, möchte ich ganz bewusst sagen, zu meistern.
Ja, aber auch darin liegt natürlich eine kommunikative Chance. Kommunikation, das war auch dein Stichwort ja. gerade, ja. ist das Wichtigste. Früher hat man das Wort Krise gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Also Krise durfte nicht genannt werden, ja. weil Urlaub ist eben etwas Unbeschwertes mhm. und da darf die Krise keinen Platz haben. Heute ist man da viel offener, weil Krisenbewältigung eben auch ein Pfund ist, mit dem die organisierte Reise eben gut punkten kann.
Mhm. Und gerade die organisierte Reise hat jetzt ja so gepunktet. Und die Reisenden, mit denen wir Kontakt hatten, und es haben auch bei uns beim DRV in der Geschäftsstelle, obwohl da Endkunden nicht Mitglieder bei uns sind, ja. sondern es sind Reiseveranstalter, Reisebüros und so weiter, es haben auch Endkunden bei uns angerufen und haben uns um Rat gefragt. Und wir haben dann schon gemerkt, dass da eine starke Dankbarkeit da war, dass sich jemand drum gekümmert hat, jetzt nicht die Auskunft für einen Veranstalter geben konnte, aber zumindest Hinweise geben konnte, an wen man sich wenden kann. Und das wird sehr wohl anerkannt von den Reisenden, die in diesem Krisenszenario bewegt waren. Und das ist ja dann doch
schon spätestens, wenn diejenigen, die es auf eigene Tasche gebucht haben, dann keinen ja. Rückflug bekamen und genau. mussten, wie zum sie Beispiel. Auch nach Hause kommen.
Ja, ja. zum Beispiel, ja. das muss man ja sagen.
Eben hat man ja schon das Wort Professionalisierung. Früher war man ja als Expedient schon cool, wenn man mit dem Computer, mit den Hieroglyphen der Buchungsmaske bedienen ja. konnte. Das war nämlich gegenüber dem Kunden ein Alleinstellungswissen. Mhm. Heute fühlt sich fast jeder Reisende bei der Buchung im Internet als besserer Expedient, weil er tolleren Preis erzielt mhm. hat. Ich fürchte, die Mehrzahl der jüngeren Reisenden hat noch nie ein Reisebüro von innen gesehen überhaupt. Was bedeutet das für den DRV, der ja mal ein Reisebüroverband war.
Dieses genau wurde dann umbenannt an der Stelle. Ja, viele Jugendliche kennen vielleicht den Besuch des Reisebüros durch den Besuch mit ihren Eltern an der Stelle. Ja. Und das bedeutet aber sehr wohl, dass die Reisebüros, viele Reisebüros, die Zeichen der Zeit sehr wohl erkannt haben. Es gibt ja in ganz Deutschland ein Filialsterben in den Innenstädten. Mhm. Und es ist meines Erachtens nach nicht immer notwendig, dass man eine A-Lage hat. Ich kenne viele Reisebüros, die ihr Konzept verändert haben, die andere Beratungsmöglichkeiten bieten im ersten Stock, im zweiten Stock und die, und das nimmt wirklich ganz behende zu, die für ihre Kunden nicht mehr so wie früher von 9 bis 18 Uhr vorhanden sind, da sind, die Buchungen annehmen, sondern was ich immer wieder höre, dass gerade durch die schnelle Kommunikation, gerade mit WhatsApp, sehr viel Geschäft, wenn ich so salopper sagen darf, auch nach 18, 19 Uhr gemacht wird, ohne dass es aufwendige Angebotsübermittlungen gibt. Da geht sehr viel schnell in der Kommunikation, auch über soziale Medien mittlerweile.
Du hast ja eben auch in der Rede hier auf der DAV-Tagung angesprochen, die Reisebüros dürfen jetzt nicht mehr einfach nur jammern über die digitale Konkurrenz mit ihren manchmal auch fast unlauteren Marketingmethoden, Stichwort Gutschein, Rückvergütung. Ja. Sie müssen eine neue Rolle finden, die sie attraktiver macht.
Ja. Und die Rolle kann nur diejenige sein des Impulsgebers, des Orientierungsgebers und des kompetenten Ansprechpartners in allen Lebenslagen. Ja. Es ändert sich ja nicht nur ein Reiseziel, Reiseform, sondern das Reisen wird an manchen Stellen ja komplizierter. Es gibt neue Einreisebestimmungen, neue Formulare, die auszufüllen sind. Es ändert sich auch hier sehr viel. Und hier die beratende Stelle zu geben, das ist nach wie vor für ein Reisebüro das A und O. Aber das wird nicht reichen. Das Thema Impuls geben, Orientierung geben oder Inspiration geben wird zukünftig viel stärker in den Mittelpunkt des Geschäftes gehen, sodass auch beim Endkunden, beim Stammkunden ein Aha-Effekt ist. Durch eine Beratung, wir sind jetzt hier auf den Azoren, lernen eine Insel stark kennen, eine ganz andere Art des Reisens und wieso nicht mal einen besonderen Tipp geben, statt über preisgetriebene Angebote auf Portalen suchen, die außergewöhnlichen Tipp geben und den will man vielleicht noch am besten aus eigener Anschauung sehen, weil das merke ich im Persönlichen, aber auch im sonstigen Umfeld, die persönliche Beratung, wenn man sagt, das steht dir, wie wenn man in eine Boutique geht und sagt, das steht dir. Also ich kann ein Beispiel nennen von einer DAV-Vorstandskollegin, sie wird es mir verzeihen, die geschätzte Süngül Göktaş Rosati. Und die erzählt mir immer folgende Geschichte. Sie wohnt im Hamburger Gegend, im Alten Land. Und sie kriegt so alle Vierteljahre, halbe Jahre, kriegt sie einen Anruf von ihrer Boutique, wo sie immer einkauft und die weiß, was ihr steht. Und dann sagt die zu ihr, du Süngül, die neue, sagen wir es mal, Herbstmode ist gerade gekommen. Und wir haben hier zwei, drei Stücke, da bin ich mir sicher, die stehen dir exzellent.
Wehe, du kaufst
sie nicht. Ich habe sie dir auf die Seite gelegt. Wenn du Lust und Zeit hast, komm einfach vorbei am Samstag und schlüpf mal rein. Völlig unverbindlich. Und dann sagt sie, ah, wunderbar, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, aber vielleicht irgendwie ein frischer Look, tut mir gut. Und das Gute ist, das steht ihr dann auch, weil die Boutique-Besitzerin weiß, was ihr steht. Genau. Manchmal wissen es die ja besser als man selbst so. Man ist klein, dann nimmt man keine großen Punkt. Chaos
das,
und so
weiter. Das ist ja genau der Punkt. Also ein Reisebüro muss schon ein bisschen mehr geben als nur Inspiration.
Ja.
Ich erwarte von einem Reisebüro als Kunden, dass das Reisebüro mir eine Reise vorschlägt, die real wirklich perfekt zu mir passt.
Ja, genau.
Und diese ganze Recherche abnimmt. Sonst müsste ich ja durch 1000 Seiten mich durchklicken, müsste da beim Rundreiseveranstalter oder bei dem Anbieter vor Ort und das Hotel und die Transfers. Und das ist ja die Stärke. Das kann eine normale Buchungsseite heute noch nicht liefern.
Nein.
Noch nicht liefern.
Noch nicht. Und wer weiß, wie es ist. Und man kann sich dessen ja auch behelfen. Aber da die Inspiration reinzubringen und vielleicht mal einen Punkt zu setzen, einen anderen Punkt zu setzen, der auch einen positiven Überraschungseffekt sieht, das könnte auch ein Weg sein.
Aber muss der DAV dann nicht flammender Vorreiter dabei werden, die Reisebüros für KI fit zu machen, um besser beraten zu können? Denn, sagen wir mal ehrlich, ist es heute schon wirklich ein Glücksfall, auf reiseerfahrene Expedienten zu treffen, die wirklich den Mehrwert der perfekten Beratung liefern.
Ja, also es ist so hundertprozentig richtig, ohne die intensive Beschäftigung und Anwendung von KI sehe ich für das Reisebüro keine Zukunft. Das wird ein wesentlicher Teil der Zukunft sein. Und wir als Verband haben nicht nur ein Positionspapier hierfür jetzt entwickelt, sondern werden jetzt, das kann ich schon ankündigen, im nächsten Schritt auch ein Schulungsangebot an unsere Mitglieder, was das Thema im Tagesgeschäft KI bedeutet, auch für ihr Geschäft dann nach sich ziehen kann. Schön. Werden wir ein Schulungsangebot, weil wir der gleichen Auffassung sind, da müssen wir als Verband Stellung beziehen, und nicht nur Orientierung geben, sondern auch handfeste Informationen.
Da kommen wir natürlich zu einem schon jahrelangen internen Dauerbrenner des DRV, die Säule E, wo sich ziemlich rechtefrei auch all diejenigen tummeln, die für die Zukunft stehen.
Ja.
Man hätte also schon viel digitale Kompetenz in den eigenen Reihen und noch mehr, wenn man noch weitere an sich binden könnte. Ich weiß, das ist jetzt vermintes Gebiet, der Feind im eigenen Bett. Aber kann man sich heute den Luxus noch leisten als DRV der unterschiedlichen Mitgliedschaft? Oder müssten die nicht genau die gleichen Rechte haben wie jedes Reisebüro, wie jeder Veranstalter?
Also wir haben beginnend mit nicht nur meiner Präsidentschaft, sondern mit dem neuen Vorstand einen Strategieprozess begonnen. Den sind wir mittendrin. Wir hatten eine erste Kickoff-Veranstaltung. Das war vor einigen Monaten. Jetzt haben wir die zweite Nachfolgeorganisationsveranstaltung gehabt. Und wir werden an diesem Prozess dabei und schauen uns exakt an, ob die Säulenstruktur noch passt oder nicht passt. Spricht für so für eine was, für das andere was. Wobei ich eins noch sagen möchte, klassische Digitalkompetenz oder AI-Kompetenz ist nicht nur in der Säule E gebündelt, sondern das, mit Verlaub, werden auch alle Beteiligten aus den anderen Säulen für sich in Anspruch nehmen, wo ja auch Vertreter von großen Unternehmen sind, wo dies eine große Rolle spielt. Und da sind die auch sehr auskunftsfreudig. Und
ich kann mich erinnern an einen großen Veranstalter, dessen Name mir gerade entfallen ist, wo mir dann die Menschen, die mit der Webseite zu tun hatten, sagten, naja, wir dürfen nicht zu gut werden. Wenn wir zu gut werden, dann kriegen wir einen riesen Aufschrei in den Reisebüros. Also von daher, wenn man sich manche Webseiten heute noch anschaut von den großen Veranstaltern, da ist noch Luft nach oben.
Da ist noch Luft
nach oben. Da ist noch sehr viel Luft
nach oben. So wie auch bei den Reisebüros noch Luft nach oben ist. Und jedes Reisebüro, meine persönliche Meinung, braucht eine Buchungsmaschine auf der eigenen Webseite, um auch einen Vergleich herstellen zu können.
Denn das Gefahrenszenario wäre ja die, ich nenne es mal jetzt so, digitalen, zieht es komplett zum VIR, weil die sagen, ach, da werden wir mit offenen Armen empfangen, das sind wir unter uns, alles klar, wir brauchen uns nicht mehr zu rechtfertigen für das, was wir tun. Und manche Reisebüros käme dann vielleicht auf die Idee, sich eher bei der Reiselokführergewerkschaft wie dem WUSE anzudocken.
Ja.
Also die so ganz brutal sagen, das ist jetzt unsere Geschichte.
Okay, ich möchte jetzt nicht andere Verbände und deren Agieren kommentieren. Wir konzentrieren auf uns und wir sehen eigentlich, dass in dem Zusammenspiel zwischen Reisebüros und Reiseveranstalter, wo wirklich auf Augenhöhe gesprochen wird, dass der richtige Weg ist, ohne dass der eine den anderen dominiert. Das ist für uns ganz klar.
Aha.
Und was die Zukunftsfähigkeit der Branche betrifft, ist Digitalisierung nicht das einzelne Erbrecht eines Online-Portals, sondern das ist für alle Säulen gleich notwendig und auch richtig und wichtig.
Schön. Wir können konstatieren, die Branche ist in einem wirklich starken Wandel mit Wahnsinnsherausforderungen von außen und innen. Wie ist denn so bei dir die Stimmungslage auf der Sonnenliege des Dienstleistungsgewerbes?
Ich bin Überzeugungsoptimist.
Oh, und ein Überzeugungsoptimist.
Ich bin ein Überzeugungsoptimist, weil zum Optimismus gibt es keine Alternative. Das ist mal das Erste. Aber ich mache es aus Überzeugung heraus. Und die Jahrestagung hier auf den Azoren zeigt mir auch, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich mit allen, dass ich spreche, dass sie alle miteinander Zukunft gestalten wollen und nicht nur verwalten wollen. Und die Panels, die wir jetzt gerade haben, waren so erfrischend und auch so kompetent bestückt, dass mir da überhaupt nicht bange ist. Ganz im Gegenteil, ich spüre auch, obwohl wir eine Krise haben, spüre ich sehr wohl auch Aufbruchstimmung und sehr viel Zukunftsgewandtheit.
Meine ehemalige ZDF-Kollegin Nina Ruge hat ihre Sendungen ja immer beendet mit dem Satz, alles wird gut. Heute wäre es wahrscheinlich besser zu sagen, bleiben Sie tapfer.
Albin. Bleiben Sie heiter.
Albin, danke für das Gespräch.
Gerne.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!